Und ich glaube, wenn Nico spielt und er spielt gut, dann ist alles okay. Und wenn Nico spielt und hat man kein gutes Spiel, dann wird jeder sagen, ja, das spielt ja auch nur, weil sein Papa Trainer ist.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, Folge 161. Wir blicken auf das Spiel des VfL Osnabrück voraus gegen den SV Waldhof Mannheim, tun aber beileibe nicht nur das, weil Harald Pistorius und ich, mein Gesprächspartner heute aus der Redaktion, zwei externe Gäste haben, die beide eine VfL-Vergangenheit haben, beide im VfL Osnabrück aktiv waren, aber so im letzten mindestens Jahrzehnt ihren Weg im Fußball dann doch woanders gefunden haben und zwar durchaus erfolgreich. Wir begrüßen in der Leitung den Trainer des SV Waldhof Mannheim, Christian Neidhardt, hallo.
Hallo, grüß euch.
Und wir begrüßen seinen Sohn Nico Neidhardt, einst in der VfL-Jugend, später mal Sportfreunde Lotte und inzwischen in der zweiten Bundesliga beim FC Hansa Rostock großartig aktiv. Hallo Nico, moin.
Moin, moin.
Ja, vielen Dank, dass ihr beiden uns heute vorm Gespräch zur Verfügung steht. Vielleicht steigen wir ganz aktuell ein. Christian Neidhardt, heute im Training Hiobsbotschaft, ne? Führungsspieler Marco Höger, haben wir gerade gelesen, fällt aus. Was ist passiert?
Ja, nicht heute, sondern gestern im Training. Wir hatten ja Sonntag schon wieder trainiert. Und beim Zweikampf ist er so im Rasen hängen geblieben, Högi. Ja, hatte direkt schon nach dem Training kein gutes Gefühl. Und die Diagnose heute war dann niederschmetternd. Nicht nur für uns, sondern logischerweise auch für Högi, dass er einen Kreuzbandriss hat und jetzt erstmal ausfällt, ja.
Ihr spielt ja morgen schon, habe ich gerade auch gesehen, deswegen also auch schon wieder im Trainingsrhythmus. Es gibt also noch ein Spiel dazwischen, bevor es dann zum VfL Osnabrück an die Bremer Brücke geht. Landespokal, Astoria Waldorf, Regionalliga, gibt angenehmere Aufgaben, glaube ich, auch als die, ne?
Ja, aber gehört dazu unseren Job dazu. Das sind die Aufgaben, die du einfach auch erfüllen musst, wenn du dann halt auch im Pokal starten möchtest, im DFB-Pokal. Und das ist ja Jahr für Jahr immer das gleiche. Du musst wie diese Mannschaften halt gucken, dass du eine Runde weiterkommst und gerade auch jetzt ein Regionalligist Waldorf, sicherlich keine einfache Aufgabe. Ich glaube, der VfL hat es jetzt gerade gehabt gegen Hildesheim und diese Spiele sind immer hart umkämpft und die musst du total ernst nehmen und die musst du halt auch so angehen, als ob es das nächste Punktspiel ist.
Nico, wie war dein freies Wochenende? Ich gehe mal davon aus, dass ihr erst morgen ins Training einsteigt.
Hey, wir sind tatsächlich heute schon eingestiegen wieder, da wir schon am Samstag spielen. Wir hatten das Wochenende Gott sei Dank frei gehabt, konnten die Länderspielpause nutzen. Haben am Donnerstagmorgen ein Testspiel gehabt in Wolfsburg und ja, war eigentlich dann relativ entspannt. Am Freitag habe ich noch geheiratet, was noch Schönes dazugekommen ist.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Cool. Dankeschön, Dankeschön, ja genau.
In Rostock oder?
Genau, in Rostock.
Ah ja.
Meine Frau kommt ja aus der Gegend, deswegen hat sich das dann auch angeboten.
Und du, ihr wart natürlich dabei, Birgit und du, Christian.
Na klar, wir waren auch da. Wir waren mit der ganzen Family vor Ort und haben uns drauf gefreut. Ja, dass wir uns bei so einem Anlass natürlich mal alle wieder sehen konnten. Und wenn du als Fußballer heiraten willst, dann musst du gucken, wie der Spielplan es hergibt. Und das war das einzige freie Wochenende, was dann eigentlich für uns beide frei war. Und von daher hat es Nico.
Und vom Wetter her auch ganz okay, glaube ich, ne? Also ich war selber auf einer Hochzeit am Freitag, das hat gepasst.
Ja, wir hatten tatsächlich echt viel Glück. Wir hatten die Sonne da, kein Wind in Rostock, was auch nicht so selten ist. Deswegen hatten wir einen echt perfekten Tag.
Ja. Fühlst du dich da inzwischen nicht nur deswegen, sondern auch wegen deiner sehr guten fußballerischen Entwicklung richtig zu Hause? Ist das wie lebt es sich dort für dich? Das Küste ist ja nicht jedermanns Sache, ne?
Nee, ich muss sagen, ich habe direkt Feuer und Flamme für die Stadt und für den Verein am Anfang, wo ich hergewechselt bin. Zum Leben ist es unfassbar schön. Wir haben das Meer 10 Autominuten entfernt von zu Hause. Man kann im Sommer natürlich dann immer die Seele baumeln lassen dort und auch sportlich gibt es, glaube ich, schlechtere Vereine als Hansa Rostock zu spielen.
Strand von Warnemünde dann wahrscheinlich so der erste, das erste Zielpunkt,
genau,
dann,
wenn man
nach Norden rausfährt.
Genau, ist die erste Anlaufstelle Warnemünde. Das ergibt sich da immer ganz gut, ja.
Ja, und sportlich läuft ja sowieso für euch, ne? Zweites Jahr jetzt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Im ersten Jahr immer mal so ein bisschen zwei, drei Ergebnisse, wo es dann ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber ihr habt es immer wieder geschafft, euch zu stabilisieren und habt ja die Klasse super sicher gehalten am Ende.
Ja, absolut. Ich glaube, ja, relativ souverän sogar letztes Jahr, wenn man die Punkteausbeute dann gesehen hat, waren wir nie so richtig am Zittern. Ich glaube, wir waren nur einen Spieltag auf dem Relegationsplatz und waren wir immer deutlich über den Strich. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten immer mal wieder Phasen, wo wir ordentlich auf die Fresse gekriegt haben, auf gut Deutsch gesagt, aber ja, sind davon nie untergegangen und haben uns davon nicht beirren lassen und haben immer dann die wichtigen Spiele dann auch wieder gewonnen. Und das ist in der Saison bisher ja relativ ähnlich. Wir haben Auf und Abs im Pokal rausgeflogen, die Derbys zu Hause dann gewonnen, auswärts bisher auch leider noch nicht so die Leistung auf den Platz bringen können. Ja, deswegen ist das relativ identisch wie zum letzten Saison auch. Mhm.
Welche Rolle spielt der Trainer, Jens Hertel? Der hat ja in Magdeburg schon super viel aufgebaut, hat da auch seinen klaren Plan, wie er spielen lässt. Für dich dann auch offensive Freiheiten da auf der Bahn, ne?
Ja, ich weiß, was er verlangt, aber ich dass wir jetzt auch schon ein Stück weit länger zusammenarbeiten, was ja auch immer relativ schön ist, wenn man einen Trainer auch mal länger an seiner Seite hat. Und ja, wir wissen alle, was wir aneinander haben. Ich glaube, das sieht man auch im Platz, dass wir nie nervös werden, wenn wir auch mal eine Phase haben, wenn es nicht so gut läuft, dass wir dann immer zu unseren Stärken zurückkommen und somit dann auch immer ja unsere Spiele wieder gewinnen können.
Nico, du hast ja beim VfL in der Jugend gespielt, drei Jahre, und hast dann ein Jahr noch in der Herrenmannschaft gespielt, also warst bei den Profis trainiert und überwiegend, glaube ich, in der zweiten Mannschaft gespielt.
Genau, der A-Jugend durfte ich auch noch spielen damals.
Ja. Du hast dann aber bist dann einen anderen Weg gegangen. Beim VfL wollte man dich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ist das eigentlich etwas, womit du damals zu kämpfen hattest? Oder hat das auch so von Anfang an auch deinen Trotz geweckt und du wolltest es dann vielleicht auch jemandem zeigen?
Ja, beides, würde ich sagen. Es war natürlich extrem schade, dadurch, dass Pele mich damals aus der U19 schon als im älteren Jahr dann damals hochgezogen hat zu den Profis. Ich komplett halt oben die Vorbereitung mitmachen durfte. Ja, auch Kadermitglied des Öfteren war, zwei Kurzeinsätze hatte dann auch in der dritten Liga damals. Und dann, wie gesagt, am Wochenende halt entweder in der U23 oder in der A-Jugend gespielt hat, dann, wenn ich nicht zum Zug kam. Das war ein extrem großer Schritt für mich und auch ein guter Schritt. Ich wäre auch gerne da geblieben, aber ja, wie es dann war, dass Pele dann zurückgetreten ist in den Jahr nach dem Bielefeld-Spiel, glaube ich, war es damals. Ja. Ja, und dann im Verein, glaube ich, auch relativ viel Unruhe herrschte, dass keiner wusste, wer für wen zuständig ist. War es dann auch extrem schwierig. Da wurde dann mit keinem wirklich gesprochen. Ich kann mich da erinnern, dass Joe Enox der Einzige im Verein war, der mit mir gesprochen hat und der eigentlich unbedingt wollte, dass ich bleibe damals. Aber es war auch die einzige Person, der hat, glaube ich, alles getan, was in seiner Macht stand. Aber ja, wie gesagt, im Endeffekt kam da aus dem Verein relativ wenig. Und ja, mit dem nächsten Schritt dann mit Schalke Amateure, ich glaube, das war für mich dann auch der richtige Schritt, im Herrenbereich in der U23 nochmal zu spielen. Sich dann nochmal auch ja, ans Männergeschäft richtig zu gewöhnen und dafür dann die nächsten Schritte vorzubereiten.
Da kam ja noch das Kapitel Lotte, was sicherlich für deine Entwicklung ganz wichtig war. Aber jetzt vielleicht an der Stelle mal die Frage an dich, Christian. Natürlich begleitet man als Vater den Weg des Sohnes besonders interessiert. Nun bist du im Gegensatz zu anderen Vätern Spezialist in dem Metier. Du bist Fußballprofi gewesen, bist Fußballtrainer, aber eben auch Vater. Wie war das in so einer Phase, in der es vielleicht mal nicht so gut lief für Nico? Der hat dich ja auch bestimmt oft gefragt um Rat, um Hilfe, um Unterstützung. Konntest du da unterscheiden zwischen der Beurteilung als Fußballer und der Hinwendung zum Sohn, die man ja natürlich auch verspürt?
Erstmal würde ich gar nicht sagen, dass es gar nicht so gut lief, sondern dass eigentlich der Plan, so wie Nico seinen Weg gegangen ist, eigentlich gut aufgegangen ist. Es ist ja manchmal so, im eigenen Verein, wo du groß wirst, spielst du meistens nicht so die große Rolle. Dazu muss man ergänzen, als Nico dann mit Schalke eigentlich einig war, kam der VfL ja auch nochmal aus der Hüfte und hat ein Vertragsangebot gemacht, was dann aber allerdings zu dem Zeitpunkt zu spät war. Wie Nico gerade sagte, war dann halt zu der Phase gerade viel Chaos im Verein. Ja, dann gehst du nochmal in U23, ist dann eher nochmal so ein Ausbildungsverein und dann war der Schritt einfach nach Lotte der richtige Schritt. Bei Nico muss man sagen, dass er sich halt einfach alles selbst erarbeitet hat. Die Rolle würde ich eher sagen, gar nicht als Papa oder als Trainer begleitet hat, sondern eher so, wie wir im gesamten Fußballlaufbahn groß geworden sind. Und das erste Jahr in Lotte hat er ja auch noch Hasame vor sich gehabt und hat sich dann über das Jahr hinweg dann auf dieser Position durchgesetzt, dann auch in der dritten Liga etabliert, durchgesetzt Und ja, ich glaube, das ist so ein Weg, wo Nico sagen kann für sich selber einfach immer wieder, ich habe es mir wirklich selbst erarbeitet. Mhm. Und dann gab es ja nach Lotte dann nochmal die Möglichkeit, zum VfL zurückzukehren. Aber irgendwie hat das dann nicht so auf Gegenliebe gestimmt. Und ja, dann ging der Schritt nach Holland. Ich glaube, das war dann halt auch nochmal eine Riesenerfahrung, beim Erstligist in Holland Emmen, zu spielen. Ne? Mhm. Genau. In Emmen, genau. Da kann ich vielleicht dann gleich nochmal mehr zu sagen. Ja, und dann der Schritt nach Rostock, dann das Gleiche wieder. Dann auch aufgestiegen, Lotte aufgestiegen, dann mit Rostock auch aufgestiegen in die zweite Liga. Und sich dann da etabliert und sich das auch wirklich selbst wieder erarbeitet hat. Und das ist so ein Weg, wo ich ihn gerne immer beiseite stehe. Wir telefonieren fast täglich ein, zweimal. Und wenn er meine Hilfe braucht, wenn er meinen Rat braucht, bin ich da. Und ansonsten sage ich ihm halt immer, du hast deinen Trainer vor Ort. Das ist wichtig, was er dir sagt, nicht was ich dir sage. Mhm. Und darauf muss er hören. Und das hat er, glaube ich, auch verinnerlicht. Und das macht er dann halt auch gut. Und ich stehe eigentlich nur beratend zur Seite. Und meine Frau ist da eh die Verräterin. Die hält dann eher zu Nico wie zu mir. Ne? Und, ich sage jetzt mal, die Hand, die dich füttert, ne, die musste halt auch am Leben halten. Aber wenn wir gegeneinander gespielt haben, ne, dann hat sie eher zu Nico gehalten und nicht zu mir. Und ja, da ist dann halt die Mutterliebe größer.
Ich habe mal nachgeschaut in der Vorbereitung auf das Gespräch heute. Ich meine, dass es im Profifußball 5 Duelle gab, wenn ich alle rausgesucht habe. 3 Sportfreunde Lotte gegen den SV Meppen. Die gingen dann schon an den Vater zum Großteil. 2 Siege, 1 Remis. Aber dann mit Rostock, da hat der Youngster zurückgeschlagen. 2 klare Siege dann in dem Jahr 1920 müsste es gewesen sein. Das letzte Meppen-Jahr von dir, Christian. Ne?
Ja, ich glaube, das war so. Das passt. Kann ich so unterschreiben.
Ja. Ich kann mich an ein Spiel noch erinnern mit VfL Osnabrück 2 gegen SV Wilhelmshaven in NFV-Pokal damals. Da sind wir mit der zweiten Mannschaft nach Wilhelmshaven gereist. Da habe ich sogar ein Tor geschossen.
Habt ihr 4-2 gewonnen, ne?
Das war ein Spiel, ne? Genau.
Waren beide qualifiziert schon, ne?
Genau, und da ist die U23 zum Finale gereist.
Genau, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Da hat ein VfL-Fan bestimmt so 70 von den 90 Minuten auf der Tribüne das Elbe-Sand-Lied gesungen. Also das war ganz spezielle Atmosphäre. Aber auf dem Platz, ihr Youngster, da habt ihr echt auch gutes Tempo gemacht. Da hat man richtig gemerkt, ihr habt Bock auf das Spiel. Deswegen auch vom Verein wahrscheinlich damals die richtige Entscheidung gewesen zu sagen, komm, bevor die Profis, die hatten so ein bisschen unglücklichen Saisonausgang vorher, den Aufstieg verpasst. Und deshalb lass lieber die Jungen hinfahren, die haben dann Bock und haben das Spiel ja auch gewonnen, auf jeden Fall. Welches Duell war denn der erste Sieg für dich, Nico, schon was Prägendes, als es mal gelungen ist, den Papa zu schlagen?
Was Prägendes würde ich gar nicht sagen. Es war was Besonderes, aber auch irgendwie was Komisches, weil man ja eigentlich nur sich vor dem Spielen immer viel Glück wünscht und wenn man dann auf einmal gegeneinander spielt, ist es auch ein Stück weit was Komisches und was Mulmiges im Gefühl, wenn man dann auf einmal eher gewinnt oder auch verliert. Ich glaube, man möchte ja trotzdem im Endeffekt, dass der Vater halt auch seine Spiele gewinnt. Deswegen ist es ganz gut, dass wir momentan nicht aufeinandertreffen.
Ja, und vor allen Dingen sind wir halt auch 2 Typen. Wer verliert, hat extrem schlechte Laune und ist auch nicht gut zufrieden. Und das ist bei uns beiden natürlich auch so. Und wenn man aufeinander trifft, ist es irgendwo schön. Aber ja, einer kann sich meistens dann nur freuen, es sei denn, man spielt unentschieden. Aber logischerweise will man seine Spiele dann ja auch gewinnen. Und vor diesen Spielen ist dann meistens halt auch so, dass man wirklich keinen Kontakt mal hatte.
Ja.
Und
ja, dadurch, dass das mediale Interesse halt auch so hoch war, ne?
Bitte?
Genau.
Das mediale Interesse war halt bei den Spielen extrem hoch. Dadurch mussten wir uns auch ein bisschen zurückhalten gegenseitig, dass wir da mal weniger Kontakt haben, glaube ich, dann vor den Spielen damals.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei dieser Vater-Sohn-Verbindung, die ja durch den Fußball extrem eng ist. Christian hat ja eben beschrieben, wie Nico sich alles erarbeitet hat. Das klingt fast genauso wie in der Zeit, in der du über deine Trainerlaufbahn gesprochen hast. Wir haben das ja mal so ein bisschen aufgearbeitet. Und du hast ja als Trainer auch wirklich ganz unten angefangen, also im positiven Sinne, bei einer Jugendmannschaft in deinem Wohnort. Und da hat niemand daran gedacht, dass du mal Profitrainer wirst und Mannschaften in die dritte Liga führst. Was dir ja in Essen auch gelungen ist, auch wenn da am Ende jemand anders auf der Bank saß. Das war auch ein Weg, den viele dir nicht zugetraut haben und den du dann aber gegen alle Widerstände und im gewissen Selbstvertrauen absolviert hast. Hast du das auch so empfunden, Nico? Ist der Vater vielleicht auch ein bisschen Vorbild in dieser, ja, in dieser Willensstärke und dieser Starkköpfigkeit fast?
Ja, auf jeden Fall. Wie er schon gesagt hat, wir haben beide nicht viel geschenkt gekriegt. Und dann er in seiner Trainerkarriere, ich in meiner Spielerkarriere bisher. Und ich glaube, das prägt dann immer ein Stück weit, dass man nie aufgeben darf, dass man immer weiterarbeiten muss und dass gute Arbeit auch am Ende belohnt wird. Und das sieht man ja am Ende jetzt auch.
Ja, aber dazu muss man sagen, du sagst es ja gerade, viele haben es mir nicht zugetraut. Ich muss schon sagen, gerade so in meinem engen Kreis, die wissen, wie ich arbeite, wie ich als Fußballtrainer groß geworden bin, da habe ich schon viele Leute, die gesagt haben, ey Christian, ich glaube, wir trauen dir das schon mal zu, auch nochmal einen höheren Verein zu trainieren. Das habe ich schon oft auch gehört, weil die Leute halt auch wissen, wie ich arbeite, wie ich trainiere, wie ich meine Mannschaften zusammenstelle, wie ich menschlich bin. Und ja, dieser Weg war bei mir, ich habe das ja schon mal gesagt, Karriereplan gab es bei mir gar nicht, sondern man hat so den nächsten Schritt gegangen, wie er gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch manchmal ganz gut so, dass man sich nicht großartig Gedanken machen muss, was jetzt kommt oder wie man die nächste Aufgabe angeht. Und dass ich jetzt Trainer vom Waldhof bin, das hätte ich halt auch vor einem Jahr noch nicht gedacht. Ne? Und so nimmt man jede Hürde, die dann kommt, als Trainer halt auch einfach an. Und das sind ja immer Momente, wo man dazu lernt und auch Vereine kennenlernt. Gerade, ich habe ja jetzt das Glück gehabt als Trainer, dass ich auch nur drei Vereine hatte, wie Meppen, Essen, jetzt den Waldhof. Und das sind ja auch Vereine, die immer sehr viel Fans haben, immer sehr unruhig sind. Und aber genau das macht ja auch Spaß, das macht ja auch den Fußball aus. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann halt auch in diesem Bereich jetzt arbeiten darf.
Einmal war es, glaube ich, so, dass der Vater den Sohn trainiert hat, irgendwie in der C-Jugend oder so, ne? Das hatte ich irgendwie in der Vorbereitung auch gelesen. Und da habt ihr aber dann, meine ich, beide die Erfahrung gemacht. Das klang ja vorhin auch schon ein bisschen an. Ja, war jetzt so, aber müssen wir vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal machen, oder?
Ja,
das war.
Erzähl du jetzt.
Ja, das war wirklich eine Phase bei Hansa Rostock und das war dann in der D-Jugend, glaube ich, sogar haben wir angefangen. Und dann habe ich diese Mannschaft übernommen, weil die wollten wieder unbedingt in die Bezirksliga rein. Und dann haben wir im Kader zusammengestellt und habe Nico mal gefragt, hier sag mal ein paar Jungs in deinem Alter, die irgendwo spielen. Und als wir dann halt auch zusammengearbeitet haben, das war auch erfolgreich, wir sind sogar mit der Mannschaft dann auch aufgestiegen. Aber logischerweise ist Nico mit mir immer nach Hause gefahren und wenn ich Frust hatte oder Stress oder irgendwas war, habe ich das natürlich immer Nico ausgelassen und habe selber gar nicht so gemerkt. Und bis meine Frau mal sagte, hey, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank? Wenn ich dann Frust bei Nico aus und er kann nicht mehr. Und da habe ich selber gemerkt, ja, total bescheuert und man merkt das manchmal gar nicht und hatte dann mit den meisten Dingen gar nichts zu tun, sondern das war dann irgendwie so Trainer-Dasein, hast dich über Sachen geärgert und weil man im Auto zusammensaß, hat er natürlich viel abgekriegt, zu Recht dann meistens halt auch und das war dann so eine Erfahrung, aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn, ich glaube, die nächste Frage wäre dann, wenn man in einer Mannschaft zusammenspielt, ich der Trainer bin und Nico spielen würde, ich glaube, wir würden uns beide da keinen großen Gefallen tun, weil das Geschäft ja mittlerweile ja auch so ein viel drumherum ist und ich glaube, wenn Nico spielt und er spielt gut, dann ist alles okay und wenn Nico spielt und hat man kein gutes Spiel, dann wird jeder sagen, ja, das spielt ja auch nur, weil sein Papa Trainer ist und dann die ganzen schlauen Leute um die Ecke, die dann ihren Senf dazugeben und grundsätzlich wäre, glaube ich, so eine Sache nicht gut. Wir haben aber auch gesagt, wir haben es nie ausgeschlossen, man weiß ja im Fußball nie, was passiert, so nach dem Motto von Franz Beckenbauer, was interessiert mich der Scheiß von gestern, ne? Was wir gesagt haben, wir lassen es auf uns zukommen, also ausgeschlossen ist es nie, aber der beste Weg ist es auch nicht.
Es hat es ja schon gegeben, auch in der Bundesliga, Väter-Söhne, die zusammengearbeitet haben und das ist schon ganz gut, dass ihr das nicht ausschließt, denn es kann ja auch eine sportliche Notwendigkeit sein und dann wärst du sicherlich schlecht beraten, einen guten Spieler für diese Position nicht zu nehmen, wenn du ihn kriegen kannst, ne?
Absolut, ja. Aber wie gesagt, wir sind immer relativ gut damit gefahren, so wie es war bisher, dass wir beide mal in unseren Aufgaben sehr glücklich waren. Und ja, wie gesagt, man ausschließen darf man nie was, aber so wie es momentan ist, fahren wir relativ gut mit.
Nico, erzähl ruhig noch ein bisschen was über deine Zeit bei den Sportfreunden Lotte. Es war ja damals auch mit die Hochzeit des Vereins, kann man sagen. In der dritten Liga, wo dann Erfolge gefeiert worden sind. Dein Durchbruch auch quasi im Profifußball. Wie hast du die Zeit in Erinnerung? Da war ja auch wenn es ein bisschen kleinerer Verein war, auch immer durchaus ein bisschen was los im Verein. Also ich erinnere mich jetzt auch gerade an diese Spielerstreikaktion, wo du auch ein Teil davon warst, wo dann dafür gesorgt worden ist, dass halt der nicht so ganz erfolgreiche Trainer mit Matthias Maugsch dann ausgetauscht worden ist. Da hat man auch da mal richtig gemerkt, wie es im Profigeschäft abgeht, oder?
Ja, absolut. Dadurch, dass man in Lotte relativ gut gestartet ist, sage ich mal, damals, wo ich hingewechselt bin mit dem Aufstieg aus der vierten Liga, wo wir ein überragendes Jahr gespielt hatten, ein super erstes Drittliga-Jahr oder ein erstes Halbjahr. Im zweiten Halbjahr war es dann ein bisschen schwieriger durch die ganzen DFB-Pokalspiele, die noch dazugekommen sind. War es in der Liga dann ein bisschen schwieriger, dort Punkte einzufahren. Ja, und dann wurde es ein bisschen turbulent wieder in Lotte, was dort auch immer mal der Fall war. Mit vielen Trainerwechseln, dann ist Atalanta damals nach Bochum gewechselt. Ich weiß gar nicht, wer nach Atalanta der erste Trainer war. Ich glaube, es war dann Oscar Corrucciano, der dann mal für 2 Wochen kurz da war. Dann, ich weiß nicht, ob dann Fascher schon kam. In dem Jahr habe ich, glaube ich, so viele Trainer gehabt, wie in meiner ganzen Karriere sonst. Das war dann schon sehr, sehr kurios. Und mit Matthias Maugsch, das hat halt vorne und hinten nicht gepasst zwischen mehreren Spielern, da bin ich gar nicht der Einzelfall gewesen. Das ist auch einfach vom Verein, glaube ich, ein falscher Schritt damals gewesen ist mit der Mannschaft. Und in dem Jahr war ich dann auch ehrlich gesagt froh, wo ich dann nach dem halben Jahr nach Holland wechseln konnte, weil es einfach nur drunter und drüber war in Lotte. Und das hat so ein bisschen die schöne Zeit, die ich in Lotte hatte, ein bisschen getrübt.
Dann nach Emmen, während der Vater beim SV Meppen Trainer war, da warte ja dann geografisch, Emmen ist ja dann eigentlich quasi nur eben halt rüber über die Grenze, in Anführungszeichen nur, aber dann hat sich ja auch gut ergeben, dass ihr wieder so ein bisschen in der Nähe wart, aber trotzdem in verschiedenen Fußballwelten unterwegs.
Ja, absolut. Ich habe in Meppen tatsächlich dann sogar gewohnt. Ich bin jeden Tag dann über die Grenze gefahren. Und ja, Emmen war eine gute Erfahrung für mich. War auch schwierig, da erstmal Fuß zu fassen, da die Holländer auch nicht so kommunikativ waren. Viele konnten Deutsch sprechen, wollten nicht unbedingt Deutsch sprechen. Hab dann auch relativ viele schwierige Spiele, sage ich mal, bekommen. Ich habe in PSV Eindhoven gespielt, ich habe bei Feyenoord Rotterdam gespielt, AZ Alkmaar, gerade die Spiele, wo du als FCM nicht unbedingt gewinnen musst oder gewinnen wirst. Da haben wir dann auch ordentlich auf die Fresse gekriegt immer. Und so die vermeintlich einfachen Spiele habe ich dann nie bekommen, habe nie die Chance dort in den Spielen bekommen, mich zu zeigen. Und es war da ein bisschen schwierig, aber es war eine extrem wichtige und auch gute Zeit für mich, die ich mitnehmen konnte. Der Fußball war komplett anders, es wurde kompletter Fokus nur auf den Ball gelegt, was in Deutschland oftmals nicht der Fall ist. Da nimmt man natürlich auch viele positive Dinge dann mit.
Wie hat der Vater diese Zeit erlebt? Genau.
Ja, natürlich auch intensiv, weil ich es natürlich auch verfolgt habe. Und ich kenne den holländischen Fußball eigentlich relativ gut, weil ich auch viele Kontakte nach Holland habe. Auch durch den Trainer Dick de Kuyn, der immer noch ein Emmen-Trainer ist. Wir uns auch im Trainergeschäft immer ausgetauscht haben und auch über Spieler viel ausgetauscht haben. In Holland ist natürlich halt auch noch so, das ist aktuell immer noch so, Emmen spielt auf Kunstrasen im Stadion. Und sie trainieren jede Einheit auf Kunstrasen. Das ist für jeden Spieler auch eine Riesenumstellung. Und ich glaube, dass gerade jetzt nach Corona im holländischen Fußball sich da einiges auch nochmal verändern wird und auch hat, dass viele Vereine wieder auf Naturrasen zurückgehen. Und das ist, glaube ich, in Holland schon nochmal ein Riesenunterschied. In der zweiten Liga extrem und in der ersten Liga wollen sie es halt auch minimieren. Und deswegen ist der Fußball dann schon auch nochmal anders.
Mhm. Ja. Es geht viel weniger über Außen und viel mehr Kurzpass durch die Mitte, oder? Trifft es das?
Ja, es ist ein relativ viel 1-gegen-1-Spieler. In Holland hast du extrem starke Außenspieler, die eigentlich nur ins 1-gegen-1 gehen, was in Deutschland halt, finde ich, nicht so oft der Fall ist. Das ist in Holland extrem aufgefallen, dass die Mannschaften halt auch extrem viel Fußball spielen, wenig Zweikämpfe führen wollen oder ungern Zweikämpfe führen wollen. Und dass sie schon alles fußballerisch lösen, dass wenig lange Bälle gespielt werden. Und das war dann natürlich eine extreme Umstellung, dass so ein körperbetontes Spiel, wie wir es in der dritten Liga dann immer hatten in Lotte, dass es da auf einmal nicht der Fall war, dass du da immer mehr oder weniger 1-gegen-1 auf dich gestellt warst und nie einen Rücken hattest, der dich nochmal abgesichert hat. Das war dann auf jeden Fall schon mal eine Umstellung am Anfang.
Und der Kunstrasen-Effekt, also den meinte ich jetzt vor allem. Ich hatte einmal in Dänemark ein Kunstrasenspiel gesehen. Silkeborg EF hat auch einen Kunstrasenplatz in seinem Stadion. Da ist mir halt aufgefallen, die haben immer versucht, durch die Mitte durchzukombinieren und haben irgendwie die Flügel so im Prinzip komplett Flügel sein lassen.
Das ging in Holland eigentlich. In meinem Jahr waren es, glaube ich, nur 4 oder 5 Plätze, die Kunstrasen hatten. Die Spiele auf dem Kunstrasen waren natürlich extrem schnell. Der Ball ist halt immer schnell gewesen. Die Plätze wurden immer bewässert vor dem Spiel nochmal. Da war, wie gesagt, viel Kurzballspiel, immer ein schnelles Spiel gewesen. War sehr ungewohnt auf jeden Fall.
Jetzt springen wir mal ganz viele Jahre zurück. Christian, du hast auch deine Auslandsstation gehabt in deiner aktiven Laufbahn. Die war aber noch ein bisschen aufregender, ne?
Ja, die war wirklich aufregend. Also vor allen Dingen halt auch nochmal komplett anders, wie sie heute halt auch ist. Ich habe in China in Chengdu gespielt. Das war damals alles noch unter den chinesischen Regimen. Vorstellen. Also darüber könnte ich ein Buch schreiben, glaube ich wirklich, weil in der kurzen Zeit, die ich da war, viel erlebt habe. 12 Mannschaften fahren ins Trainingslager und alle sind in einer Kaserne untergebracht und chinesischen Fußballverband trainieren. So hat die Zeit angefangen und aufgehört hat sie, als ich wieder mal in Turbulenzen gekommen bin beim Spiel. Wir mussten ja eigentlich alles, was wir gemacht haben, sind wir geflogen. Nicht wie hier, dass du mit dem Bus irgendwie fährst. Nee, da bist du immer geflogen. Weiteste Auswärtsfahrt waren über 3000 Kilometer. Da sind wir ständig irgendwo in Turbulenzen gekommen und ich fliege nicht so gerne. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und das ist jetzt auch nur die Kurzversion davon. Bin ich gelandet, gekauft, bin nach Hause geflogen, habe gesagt, tschüss, das war's für mich.
Wir reden über 1998, das ist ja dann auch nochmal fast 25 Jahre her. So vom Stil her, war das dann, darf man sich, weil du es jetzt mit der Kaserne angesprochen hast, tatsächlich auch so ein bisschen militärischer vorstellen, wie dort damals der Fußball so auch geführt worden ist?
Da musstet ihr doch dann auch aus dem Nichts einen Cooper-Test machen und solche Sachen, ne?
Ja, erstmal sind wir ins Trainingslager gefahren, 4 Wochen. Nach Kunming, das war Stadt des Frühlings, auf 3200 Meter Höhe. Das wussten wir nicht. Und erstmal in der Höhe zu trainieren, das war schon schwierig erstmal für den Anfang. Dann musstest du einen Cooper-Test machen, was eigentlich kein Problem ist. Den läufst du locker runter. Aber das wussten wir gar nicht, dass du deine Fußballlizenz irgendwie noch machen musst, um überhaupt eine Spielerlaubnis zu bekommen in China. Und da gab es noch nicht mal ein Zeugwart. Also wir mussten unsere Trainingsklamotten irgendwie da im Trainingslager wirklich im Waschbecken noch waschen und aufhängen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, weil da wird ja schon auch gutes Geld verdient. Und auch zu meiner Zeit hat man gutes Geld verdient da. Aber das war wirklich komplett nochmal anders. Und es hat sich dann auch erst danach, diese Jahre danach, hat sich das entwickelt und sicherlich auch anders geworden. Chengdu, wo ich gespielt habe, war eine 12 Millionen Einwohnerstadt. Und da gab es nur 2 Fußballvereine, die in der Liga gespielt haben. Und das war wirklich alles nochmal anders. Und auch noch nicht mal, dass da viel Tourismus war, sondern Chengdu kennt man eigentlich nur von den Teegärten und von der Panda-Bären-Aufzucht, die bekannt ist. Ansonsten war das am Arsch der Welt und das kennt man eigentlich gar nicht. Also von daher. Aber es war wirklich auch eine interessante Aufgabe wieder. Aber da kann ich so viel drüber erzählen. Da könnten wir, glaube ich, noch 3 Stunden füllen, da könnte ich euch relativ viel drüber erzählen.
Da machen wir mal einen separaten Podcast zu. Das ist gekauft. Jetzt gehen wir mal ganz schnell wieder in die Gegenwart. Am Samstag bist du mit Waldhof Mannheim an der Bremer Brücke. Ist das nach all den Jahren noch was Besonderes für dich?
Also ich habe ja diese Derbys mit Meppen auch in der Bremer Brücke immer sehr genossen, weil das immer volle Stadien waren. Und an der Brücke zu spielen, weiß jeder, ist immer noch mal was Besonderes. Und ja, jetzt ist natürlich jetzt halt auch so eine Situation fürs Wochenende. Wir haben auswärts jetzt noch nicht so viel gerissen. Der VfL ist auch nicht so richtig in die Spur gekommen. Hat dann relativ früh schon einen Trainerwechsel jetzt gehabt. Und also von daher denke ich, sind beide Mannschaften unter Druck. Wir, dass wir mal auswärts jetzt halt auch was mitnehmen. Und Osnabrück logischerweise halt auch, dass sie einen Anschluss halten. Also obere Mittelfeld. Und von daher wird das schon eine interessante Partie, wer da auch sein Nervenkostüm gut in der Hand hat. Und ich glaube, das sind dann halt auch immer diese Spiele, wie viele in der dritten Liga, die 50-50 von vornherein stehen und so Kleinigkeiten entscheiden wirklich auch dann diese Spiele. Und ich habe jetzt Essen montags gegen Saarbrücken gesehen. Und es war auch wieder so ein Spiel, ob du auf dem Abstiegsplatz stehst und die andere Mannschaft auf dem Aufstiegsplatz steht. Das spielt keine Rolle in dieser Liga. Alles hart umkämpfte Spiele. Und ja, das ist schon viel Abnutzungskampf. Und du musst dann schon trotzdem gucken, dass du deine Qualität auch mit auf den Platz kriegst und über diese Qualität diesen Unterschied machst am Ende, dass du diese 50-50 Spiele für dich auch gewinnst. Mhm.
Wie ist so dein erster Eindruck nach, jetzt müssen es so 2 Monate, 3 Monate Waldhof Mannheim sein? Ist ja auch ein volksnaher Club, wo relativ viele rumlaufen, die das Herz auf der Zunge tragen.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!